Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder mal in Ihren zu sein und euch zu sehen. Es gibt immer noch einige bekannte Gesichter, die man über Jahrzehnte schon kennt. Und das ist immer ein schönes Wiedersehen. Ich werde nachher auch noch erklären, warum das schön ist. Das hat einfach auch seinen Wert. Ja, herzliche Grüße aus der Gemeinde Lingen. Meine Frau und ich, meine Frau ist heute Morgen auch da. Wir gehören zur Gemeinde in Lingen. Die ist ungefähr ein Drittel vom Musikteam groß. Also eine sehr kleine Gemeinde. Aber wir haben uns entschieden, wir wollen in dieser Gemeinde uns einbringen und wollen versuchen, wieder Gemeinde aufzubauen und sind ganz gespannt. Wir sind immerhin in den 2 Jahren schon von 10 Gottesdienstbesuchern auf 25 gekommen. Das ist doch auch schon was. Das könnt ihr jetzt mal hochrechnen für die Gemeinde Ihren, was das bedeuten würde. Ihr müsstet Stühle anstellen. Ja, ich habe meine Predigt heute Morgen genannt, Kennzeichen einer beständigen Gemeinde. Und es funktioniert, das ist gut. Also ich bin mir sicher, dass viele von uns eine Art ideales Gemeindebild in ihrem Herzen tragen. Wenn du an Gemeinde denkst, dann gehören für dich bestimmte Dinge zu einer Gemeinde, auf die du nur sehr ungern verzichten würdest. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen aufzählen, aber ich kann es vielleicht herunterbrechen auf meine Wirklichkeit. Also gute Musik im Gottesdienst ist etwas Herrliches und bereichert den Gottesdienst ungemein. Eine lebendige Predigt wäre auch nicht schlecht, die herausfordernd ist, aber die motiviert einfach auch in den Glauben an Jesus, am Glauben an Jesus Christus dran zu bleiben. Aber was genau das Ideal ist, bleibt natürlich meistens offen. Unsere Erwartungen sind sehr unterschiedlich und das hängt damit zusammen, dass wir so unterschiedlich sind. Jeder von euch ist unterschiedlich. Zum Jörg Dieter zum Beispiel oder zum Jan. Ganz andere Dinge würdet ihr vermissen, wären sie nicht da. Nun, auch die Bibel beschreibt ein Bild von Gemeinde, doch sie idealisiert Gemeinde nicht. Überhaupt lässt die Bibel uns relativ viel Freiraum, das Gemeindeleben zu gestalten. Es gibt nicht einen exakten Masterplan, nach dem wir nun arbeiten müssten und den wir genau befolgen, um lebendige Gemeinde zu bauen. Die Bibel lässt uns diesen Freiraum und das ist gut so, weil eine Stadtgemeinde anders arbeitet als eine Landgemeinde zum Beispiel. Oder eine kleine Gemeinde arbeitet anders als eine sehr große Gemeinde. Weder ein Paulus noch ein Petrus macht einen großen Entwurf, nach dem wir uns alle zu richten haben. Es fällt allerdings auf, dass der Mediziner und Arzt Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, dass er die ersten Jahre der Gemeindegründungen ganz genau beobachtet hat. Und ich glaube, dass er in seinem Bericht, den er in der Apostelgeschichte zusammengefasst hat, was übrigens eigentlich nicht Apostelgeschichte heißen darf, sondern Taten des Heiligen Geistes war die Überschrift. Und das bringt uns schon auf eine interessante Spur. Denn es hängt nicht nur von dem ab, was wir an Idealen in uns tragen, sondern es hängt von dem ab, wie nah wir an den Gedanken Gottes sind, wenn wir Gemeinde bauen. Und da gab es 4 Kennzeichen, die ihr alle oder viele von euch kennen, mit denen er die Gemeinde und die Stabilität der Gemeinde beschreibt. Und ich habe sie euch hier nochmal aufgeschrieben, Apostelgeschichte 2, 42. Und da heißt es, sie waren beständig, und dann im Gebet, in der Gemeinschaft, im Mahl und in der Lehre der Apostel. Also, ich verstehe Beständigkeit ungefähr so, dass Lukas sagen wollte, die Stabilität einer Gemeinde in Jerusalem kam durch diese 4 Dinge, dass sie gelebt wurden und dass sie nicht darauf verzichteten. Da war das persönliche Gebet zum Vater im Himmel. Da war die Feier des heiligen Abendmahls, das relativ häufig hin und her in den Häusern gefeiert wurde. Wahrscheinlich war die Entwicklung der Gemeinde so stark, dass sie das Abendmahl gar nicht in einem Raum feiern konnten. So viele Menschen kamen zum Glauben. Und dann spricht die Bibel auch noch von der Gemeinschaft, die eine besondere Qualität hatte. Und über diese Gemeinschaft werde ich heute Morgen sprechen. Und das vierte Merkmal ist eben die Lehre der Apostel. Die Apostel sahen es als besonders wichtig an, dass sie in Lehreinheiten die Grundinhalte der Worte Jesu an die Gemeinde weitergegeben haben. Die Bibel beschreibt uns, dass junge Christen Milch zu trinken bekommen sollen und nicht Schwarzbrot. Paulus sagt einmal, das kommt später, das die feste Speise. Die Gemeinde in Neu-Ulm hat ihre Bibelstunde übrigens Schwarzbrotabende genannt. Interessant. Will man also im Glauben weiterkommen, möchte man Schritte gehen, dann brauche ich dieses Schwarzbrot als Verbrennungsmaterial meines geistlichen Lebens. Habe ich diese Lehre nicht, habe ich die Gemeinschaft nicht, habe ich das Mahl nicht, habe ich das Gebet nicht, dann kann Gemeinde nicht lebendig sein. Heute also möchte ich mit euch über einen dieser Punkte nachdenken, nämlich die Gemeinschaft, und möchte euch zeigen, was es bedeutet hat, dass die Gemeinschaft ein Segen für die Menschen im Umfeld war. Ich möchte aber mit einem persönlichen Eindruck beginnen. Im Jahr 2011 sind meine Frau und ich nach 23 Dienstjahren in Meppen an den Bodensee gezogen, um dort eine Pastorenstelle anzunehmen. Und ich muss euch sagen, das war eine schwere Nummer. Nach 23 Jahren hast du eine so intensive Beziehung zu manchen Leuten, auf die du eigentlich gar nicht verzichten möchtest. Und das ging uns auch so. Wir mussten Freunde zurücklassen, gute Freunde. Und wir kamen in Friedrichshafen an und wir merkten am Anfang, es war völlig fremd. Es war völlig fremd. Aber Stück für Stück wuchs diese innere Verbindung zur Gemeinde. Und natürlich wollten die Gemeindeglieder es uns nicht ganz so schwer machen, sondern leicht machen und haben uns immer wieder eingeladen zum Essen. Und dann, das muss man wissen, der Schwabe hat schon ein gutes Selbstwertgefühl. Hieß es dann, Jan, aber du weißt ja, des Herrn beste Gab ist der Schwab. Ob uns das jetzt geholfen hat, uns da in die Gemeinde einzuleben, das wage ich zu bezweifeln. Aber im Laufe der Zeit ist etwas zusammengewachsen. Ich weiß nur nicht, wie lange du hier in der Gemeinde zu Hause bist. Vielleicht bist du schon einer, der 30, 40 Jahre lang diese Gemeinde kennt und manche Entwicklungsstufen miterlebt hat. Oder du bist jemand, der gehört hat, vor kurzem erst, dass das eine ganz ordentliche, interessante Gemeinde ist und du bist heute hier, um dir das mal anzuschauen. In Friedrichshafen angekommen waren uns viele Dinge zunächst fremd und dann wuchs das zusammen. Aber 2024 sind wir wieder umgezogen ins Emsland, zurück nach Lingen. Und ich kann euch sagen, das war ein echter Schmerz. Ein echter Schmerz. Wir haben viele, viele gute Freunde gehabt und wir haben so einen Kreis von etwa gleichaltrigen Brüdern und Schwestern gehabt, die sich öfter mal getroffen haben. Wir sind richtig zusammengewachsen, haben Lebenssituationen gemeinsam bewältigt, haben den Tod von Brüdern und Schwestern gemeinsam getragen. Und all das mussten wir zurücklassen. Wir kamen in eine neue Gemeinschaft. Und jetzt sind wir in einer ganz kleinen Gemeinde und die Gemeinschaft ist wieder eine andere. Es gibt in unserem Alter fast niemanden. Entweder sind sie ein bisschen jünger oder sie sind ganz alt. Gemeinschaft ist ein besonderes Geschenk Gottes an uns. Und die gilt es immer wieder zu entdecken. Gemeinschaft ist in der Bibel kein schnuffiges Miteinander, wo sich jeder mit dem anderen versteht und man jeden Konflikt aus dem Weg geht. Nein, das wäre nicht realistisch und es wäre auch nicht authentisch. Mir geht es manchmal ja sogar so, dass ich große Schwierigkeiten mit manchen Gemeindegliedern hatte als Pastor. Natürlich. Und dann hätte ich auch manchmal gerne in der Bibel gelesen, und der Herr tat täglich hinweg die, die mir an die Gurgel wollten oder so, ja. Nee, hat er nicht gemacht. Im Gegenteil. Er hat mir eher gesagt, Jan, du wirst an diesem Menschen lernen. Lernen, was Gemeinschaft heißt. Du wirst lernen, was Vergebung heißt. Du wirst lernen, Verletzungen zu überwinden. Und dazu ist Gemeinschaft der Gemeinde Jesu da. Und ich lese euch einmal diesen Abschnitt aus der Apostelgeschichte 2. Jawohl. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Luther übersetzt hier wunderbar, sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Und ein Text aus 1. Johannes noch einmal. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Den Segen einer lebendigen Gemeinschaft. Ich habe ihn gerade beschrieben in diesem Text von Lukas, dem Arzt. Und ich frage dich heute Morgen, können diese Worte aus dem Neuen Testament deine Sehnsucht nach einer glaubwürdigen, echten, lebendigen Gemeinschaft fördern? Oder eine Sehnsucht in dir auslösen? Sodass du dich selbst als ein Teil dieser Gemeinschaft empfindest und weißt, dass du es bist und dass du Teil dieser lebendigen Gemeinschaft bist. Was hier in Jerusalem geschieht, ist so unglaublich stark, dass man fragen muss, was ist der Grund für diese wahnsinnige Entwicklung in den Herzen der Jünger? Was ist die tiefere Ursache, dass sich dermaßen viele Jerusalemer Bürger auf die neue Christenbewegung eingelassen haben? Wenn eine Gemeinde Anerkennung in der städtischen Gesellschaft erfährt, dann hat das besondere Gründe. Lukas gebraucht dermaßen starke Worte, um die Entwicklung der Gemeinde zu skizzieren. Und ich höre schon ganz leise im Hintergrund Widersprüche. Ja, das geht hier bei uns in Westoverledingen nicht. Nein, das Emsland ist ein besonders hartes Pflaster. Da wird das nicht laufen. Die Theologie des schweren Bodens, ihr Lieben, steht nicht in der Bibel. Wenn es einen schweren Boden gibt, das ist meine persönliche Überzeugung nach vielen Jahren Gemeindedienst, wenn es einen harten Boden gibt, dann gibt es den in uns. Wir tun uns doch oft so schwer, frei frisch, fromm über unseren Glauben zu reden, zu Menschen, die in unserem Umfeld sind. Es ist nicht ganz einfach. Aber wer diese Überzeugung des schweren Bodens in die Welt gesetzt hat, der macht Gott in unserer Mitte klein und traut ihm nichts mehr zu. Und ihr Lieben, das ist so ein wichtiger Grundpfeiler in unseren Gedanken, wenn wir von einer segnenden Gemeinschaft ausgehen, dass Gott selbst Zugang zu unseren Herzen behält. Jerusalem war eine Stadt mit ungeheuer verschiedenen religiösen Ansätzen im Leben der Menschen. Da konnten die Christen auch noch mit rein. Wir tun uns oft so schwer mit manchen Dingen, was unseren Glauben angeht, und halten ihn privat. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann freut sich Gott darüber, dass es anders ist. In all den Jahren, in denen ich als Pastor gearbeitet habe, war das einer meiner großen Ziele, dass der Heilige Geist, dass die Kraft Gottes, diese, wie es im Griechischen heißt, diese Dynamis Gottes, dass sie in der Gemeinde Raum zum Wirken hat. Und ein Weg, seine Ziele zu erreichen, ist der, dass unter uns seine Liebe gelebt wird. Deswegen, und das ist mein erster großer Hinweis, Gemeinschaft sucht das Wohl des anderen. Das hört sich ganz banal an, ist es aber nicht. In einem gemütlichen Café hing ein Spruch an der Wand, der lautete: Ein Leben ohne Kuchen ist möglich, aber sinnlos. Loriot lässt grüßen. Wie aber ist es mit dem Christsein? Ist Christsein ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft möglich, aber sinnlos? Oder ist sie möglich und sinnvoll? Geht es nicht auch ohne? Wir erleben das seit Jahrzehnten in unserem Land, dass Menschen sagen: Ja, ich bin schon gläubig, ich glaube an etwas, aber dazu brauche ich die Kirche nicht. Und sie haben den Glauben abgekoppelt von der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Vielleicht hast du irgendwann mal in der Geschichte, in deiner Geschichte mit dieser Gemeinde hier, heute Morgen, schlechte Erfahrungen gemacht. Und du kannst dich gerade dazu aufmachen und durchringen, vielleicht zweimal im Monat im Gottesdienst zu sein. Du spürst einfach die Verletzung, dass sie immer noch lebendig ist in dir. Und du läufst Gefahr, deine innere Verletzung zum Maßstab zu machen, weil sie dich von der Gemeinschaft fernhält. Lukas hat die Gemeinde in Jerusalem miterlebt und er würde wahrscheinlich mit der Spraydose an der Synagogenmauer sprayen: Ein Leben als lebendiger Christ ohne Gemeinde ist unmöglich und völlig sinnlos. Davon war Lukas überzeugt. Und wir haben es in der Lesung gehört. So soll die Gemeinde leben. Das ist ihre von Gott geschenkte Berufung. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir sein und wir sind es tatsächlich. Es ist das Wesen unseres Vaters im Himmel, dass er in Vorleistung gegangen ist, dass jeder, der glaubt, ein Kind Gottes werden darf. Jeder von uns, der glaubt, darf Kind Gottes sein. Was für eine Dimension! Was für eine unglaubliche Aussage, Kind Gottes sein zu dürfen. Das Wort Gottes kann uns nicht oft genug daran erinnern. Es ist die Wahrheit über unser Leben. Gott ist es, der baut, und wir dürfen ein Teil davon sein. Es ist doch wunderbar mitzuerleben, wenn Menschen sich angezogen fühlen von der Gemeinschaft, die wir mit Gottes Liebe leben. Es geht doch in der Gemeinde gar nicht nur darum, dass man bestimmte geistliche Prinzipien oder theologische Überzeugungen durchboxen möchte. Ich sage euch mal etwas aus meiner Lebensbiografie. Es gab Zeiten als Student der Theologie, da habe ich gesagt, mit einem Pfingstler kann ich kein Abendmahl feiern. So radikal war ich.
Heute schäme ich mich für solche Aussagen. Heute weiß ich, dass das Reich Gottes klein gemacht hat und dass nicht der andere eine falsche Lehre hatte, sondern ich selbst war betrogen. Das Wohl des anderen zu suchen ist nur möglich, wenn wir Jesus im anderen glauben. Heute bin ich der Überzeugung, dass wir als Gemeinde beides für wichtig erachten sollten, sowohl die geistliche Auferbauung, aber auch die menschliche Seite. Manchmal muss Gemeinde in bestimmten Phasen auch wieder menschlicher werden und nicht nur geistlicher. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass in einem Alpha-Kurs ein nichtkirchlicher junger Mann war. Nicky Gamble, der Erfinder des Alpha-Kurses, kam mit ihm ins Gespräch. Und im Laufe dieses Gespräches fragte dieser säkulare Mensch, wie viel kommen denn eigentlich zu dir in den Gottesdienst? Und Nicky Gamble hat ganz spontan geantwortet, 5000 Menschen. Und das stimmt auch in London. Die Reaktion dieses Mannes, dieses nichtkirchlichen Mannes war, Jesus! Und Nicky Gamble hat sofort reagiert und sagte, ja genau, das ist genau die Mitte unseres Gemeindelebens. Das genau ist unsere Botschaft, Jesus Christus und alles, was mit ihm verbunden ist. Die Frage ist, wie können wir in unseren Gemeinden etwas von der Begeisterung und Dynamik erleben, von der wir lesen? Die Gemeinde Jerusalem hatte was Besonderes. Sie hatte Charakter, sie hatte Profil. Jesus spricht zu den Menschen von der Liebe Gottes. Tun wir es auch. Jesus zeigt ihnen die Barmherzigkeit Gottes und lebt sie. Tun wir es auch. Wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist es, der mich liebt, sagt Jesus. Das soll unsere Botschaft sein. Wir wollen Menschen anleiten, Jesus zu lieben und ihr Leben zu investieren. Jesus beschreibt, dass seine Leute als erlöste Kinder Gottes lernen, in guter Weise miteinander umzugehen. Das soll auch unser Weg sein. Als ich heute Morgen auf dem Parkplatz den Jörg Dieter begrüßte, sagte er so provokativ zu mir, jetzt kommt mit mir der Segen. Dann habe ich spontan zu ihm gesagt, Jörg Dieter, ob dieser Segen bei dir ankommt, liegt nicht bei mir. Richtig? Und so ist das. Du bist ein Gesegneter Gottes, wie immer deine Geschichte aussieht. Du wirst immer auch Segen Gottes in deinem Leben erspüren können. Bleib dran. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wisst ihr, das ist Anerkennung bei Gott. Und Anerkennung beim Menschen, wenn der Geist Gottes unsere Herzen erfüllen und lenken kann. Dann baut der Herr eine missionarische Gemeinschaft, eine diakonische Gemeinschaft, eine lebendige Gemeinschaft der Anbetung Gottes und auch eine Lerngemeinschaft mit dem Wort Gottes. Paulus sagt in Epheser 1, Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Das muss man erstmal nachbuchstabieren. Es soll dieselbe Kraft sein, die in der Auferstehung Jesu tätig war. Und darum stellt euch mal folgende Situation vor. Es ist Hauskreisabend, es ist kurz vor 21.30 Uhr, der Hauskreis ist bald zu Ende. Jemand sagt, lass uns noch Anliegen sammeln, für die wir beten können. Und da meldet sich eine junge Teilnehmerin und sagt, also wisst ihr, ich fühle mich momentan so sehr von Gott geliebt und gesegnet. Ich liebe es, in der Stille zu sein. Ich freue mich geradezu wahnsinnig über die Menschen, die in meinem Umfeld leben. Könnt ihr nicht einfach mal mit mir danken, dass ich so gesegnet bin? Kämen uns doch merkwürdig vor, oder? Aber ist das nicht wunderbar, wenn ein Mensch fast überschäumend davon spricht, dass er Gott begegnet ist? Zur Familie Gottes zu gehören, ist die größte Ehre und das größte Privileg, das du jemals in deinem Leben bekommen wirst. Darum betet Paulus dafür, dass wir offene Augen bekommen, um das zu sehen, was Gott unter uns tut. Ja, und es ist richtig, mir ist Gemeinde manchmal auch zu viel. Und es ist richtig, es läuft auch nicht immer so, wie man sich das wünscht. Aber wichtig ist, dass ich die Wachstumsknoten sehe. Die Wachstumsknoten, die zu einer wunderbaren Rose werden. Und ich möchte euch das heute Morgen auch zusprechen. Ich habe das gestern wirklich ganz lebendig erlebt. In Lingen findet das Musical statt am nächsten Sonntag. Kleine Werbeeinheit. Die sieben Worte vom Kreuz von Albert Frey. Abends um 20 Uhr. Und ich kann euch nur sagen, geht dorthin. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch an. Ich selbst durfte die letzten 5 Monate bei den Proben immer dabei sein und werde mitsingen, aber deswegen braucht ihr nicht kommen. Aber hier passiert Folgendes. Durch Musik wird dem Evangelium eine so starke Kraft gegeben. Ihr werdet das alle kennen, diejenigen, die vielleicht in einem Chor gesungen haben und eine Altstimme singen. Wenn man eine Altstimme einübt, dann denkt man, ach, das ist ja auch irgendwie so gräulich, gar nicht lebendig, ja, so uninteressant eigentlich. Wenn aber der Dirigent sagt, und jetzt bitte mal den Sopran dazu, dann bekommt Sopran und Alt plötzlich eine wunderbare Harmonie. Und wenn die Dirigentin sagt, und jetzt der Tenor und auch der Bass, bitte alle zusammen, wir stehen auf und wir singen. Und plötzlich schaust du dich um und du hörst eine Fülle von Harmonie. Wir waren gestern 500 Sänger. Der Raum war erfüllt. Und was wäre, wenn der Alt nächsten Sonntag das Musical alleine singt? Ihr würdet euer Geld zurückfordern. Aber wir werden gemeinsam singen. Und ich kann das an dieser Stelle nur noch mal wirklich ganz herzlich einladen. Hier vorne liegen auch noch Einladungszettel. Meldet euch an. Seid Teil davon. Gemeinschaft kann miteinander so wunderbare Dinge kreieren. Und damit euch das im Gedächtnis bleibt, habe ich ein kleines Video mitgebracht, das ich jetzt bitte die Technik, das abzuspielen. Ihr seht hier einen einen Ameisenhügel. Könnt ihr nochmal anfangen? Ich bin gleich soweit. Ihr seht hier einen Ameisenhügel und Wissenschaftler wollten gerne wissen, was befindet sich eigentlich unter dem Ameisenhügel? Ihr werdet staunen. Jetzt bitte. Mit Lautstärke.
Wagen brasilianische Wissenschaftler ein erstaunliches Experiment. Im Verlauf von 3 Tagen laufen 10 Tonnen Zement in die Eingänge des Grasschneidernestes. Einen Monat später beginnen die Ausgrabungen unter der Leitung von Professor Luis Forci. Es dauert Wochen, bis die Wissenschaftler diese unbekannte Welt freigelegt haben. Was uns nur mit Unterstützung von Maschinen gelingt, schaffen die Ameisen aus eigener Kraft. Während der rund 20 Jahre, die eine Kolonie besteht, bewegen die Ameisen mehr als 40 Tonnen Erde. Dementsprechend gigantisch ist die Ameisenstadt dimensioniert. Entlang der Hauptverkehrsverbindungen liegen Höhlen für die Pilzgärten und Kompostkammern. Schächte und Röhren sind für den kürzesten Transportweg und die beste Durchlüftung optimiert. Alles wirkt wie vom Reißbrett. Aber hier gab es weder Architekten noch Bauaufsicht. Diese Stadt entstand aus sich selbst. Allerdings waren hier keine Individuen am Werk, sondern ein Kollektiv von 6 Millionen. Ein Superorganismus, der wie ein Einzelwesen handelt. Mit jedem Schaufelschwung kommt eine neue Weggabel.
Die Frage ist berechtigt, aber die Antwort darauf ist, das Kollektiv ist das Entscheidende. 6 Millionen Blattschneiderameisen waren nötig, um in 20 Jahren 40 Tonnen zu bewegen. Für die Gemeinde Jesu bedeutet das, da wo wir miteinander, Seite an Seite, um Gottes Willen vorangehen, da können Dinge entstehen, die könnten wir allein gar nicht kreieren. Die Gemeinde lebt unter der Verheißung Gottes. Und deswegen, zweitens, als erste war, sie sucht das Wohl der Menschen. Das zweite, die Gemeinschaft ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Ich will es kurz machen. 1987 war die Frage, ob meine Frau und ich ans theologische Seminar nach Hamburg gehen. Die Gemeinde Lingen, zu der wir damals schon gehörten, hat sich bereit erklärt, jeden Monat 1500 D-Mark an uns zu zahlen, damit wir unseren Lebensunterhalt haben am theologischen Seminar. Und das hat sie 1,5 Jahre getan. Eine kleine Gemeinde, die nicht über große finanzielle Rückhalte verfügt, aber die eine Sicht hatte. Sie wusste, Jan und Gesine Lambers gehen nach dem Studium nach Meppen, um dort Gemeinde zu gründen. Großzügigkeit kann etwas in Bewegung bringen, kann Menschenherzen öffnen und kann ein wunderbarer Segen sein für Menschen im Umfeld der Gemeinde, aber auch für Menschen innerhalb der Gemeinde. Und das Dritte, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das auch. So, die Großzügigkeit. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft fallen Entscheidungen, persönliche Entscheidungen. Wer zu dieser Gemeinschaft gehört, der hat eine Wahl getroffen. Der handelt nicht aus Tradition, sondern aus der Überzeugung, der Liebe Gottes ein Gesicht zu geben. Lukas schildert uns, wie viele Menschen zum Glauben finden, umkehren, Buße tun, das heißt, ein neues Lebenskonzept annehmen und Jesus Christus als ihren Herrn anzuerkennen. Eine andere Entscheidung ist es, nachdem man zum Glauben kam, dass man direkt ins Taufwasser ging. Interessanterweise, noch am gleichen Wochenende wurden 3000 Menschen getauft. Und Gott hat hinzugetan. In der Gemeinschaft der Kinder Gottes wirkt der Geist Gottes. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Wenn das wirklich stimmt, dann ist das innerste Geheimnis für die Lebendigkeit all unserer Gemeinden, Gott selbst ist in unserer Mitte. Und davon gehen wir aus. Dafür sind wir dankbar. Er provoziert die evangelistische Predigt und sie reden plötzlich freimütig in der Öffentlichkeit von ihrem Rabbi. Und dann passiert, was sie erwartet haben, wofür sie gebetet haben. Der Geist Gottes bewegt die Herzen der Menschen. Er öffnet ihnen den Mund. Er öffnet den Geldbeutel. Er führt sie ins Gebet und lässt sie aufmerksam werden für das, was die Apostel predigen. Du bist Teil einer Gemeinschaft, der Gemeinschaft ihren oder einer anderen Gemeinschaft. Ich lade dich ein heute Morgen, dass du in deinem Herzen dich neu an Gemeinschaft gibst. Denn wenn du dich an die Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern gibst, gibst du dich gleichzeitig in die Hände Jesu. Lasst uns aufstehen und beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir von Herzen, dass du Gemeinschaft in der Gemeinde möglich gemacht hast und dass du, Herr, in deiner Kraft uns begegnest, uns erfüllst und jeden von uns da an dem Ort, wo er lebt, wo er ist, begleitest. Danke für deine unendliche Liebe, die du zu uns hast. Und wir bitten dich, Herr, für diesen Ort, für die Menschen, die hier wohnen, für das ganze Umland bitten wir dich, dass du deine Kraft wirksam werden lässt, dass du deinen Segen ausgießt, da wo Menschen Sehnsucht nach dir haben, dass du ihre Hoffnung wirst, dass du sie anleitest, mit dir zu leben. Darum bitten wir dich. Und dazu segne uns als Gemeinde und schenke uns, dass wir in unserer Gemeinschaft eine Stärke entwickeln, die ausstrahlen kann, weil du hier bist. Und so danken wir dir, Herr, für dein Wort und bitten dich, dass dieses Wort unsere Herzen begleitet. Amen. Wir setzen uns.